Hallo, ich bin Mantradevi, Christina Mantradevi Kircher und dies ist der Diamond Starlight Podcast for the Highly Gifted. Du bist so herzlich willkommen, hier reinzuhören, reinzuspüren. Es ist ein Podcast speziell für wache, für feinfühlige Menschen, für hoch- und vielbegabte, für hochsensible, hochsensitive und für alle, die sich davon inspiriert und angezogen fühlen. Es ist so schön, dass du da bist und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ganz herzlich willkommen. Dies ist die aktuelle Podcast-Episode zum Thema Beziehung und Begegnung und zwar speziell zwischen der Elterngeneration und der Kindergeneration. Diese Episode hat eigentlich streng genommen zwei Teile und im Teil 1 geht es darum, was Eltern in der Begegnung zu ihren Kindern einbringen können, damit diese Begegnung leichter wird. Im Teil 2 natürlich machen wir es umgekehrt und schauen auf die Perspektive der Älteren und wie die Kindergeneration vielleicht die Eltern auch anders verstehen kann. Wobei es für mich total klar ist und ich denke für alle, die hier zuhören, auch ein Gegenstand eigener Überlegung ist, dass es wirklich darum geht, die Kinder im Wachstum zu unterstützen. Denn die Eltern sind nur schon ausgewachsen, auch wenn es nicht immer ganz den Anschein hat. Aber auch unsere Generation hat natürlich Themen, hat Herausforderungen, hat Unfertiges in sich, aber ist eben auch in der Position, über alle Hilfe selber zu verfügen. Und das ist bei den Kindern einfach noch ein ganz anderer Prozess. Ja, ich hoffe, dass das Thema dich anspricht und ja, bevor ich jetzt in den Teil 1 hinein moderiere, möchte ich dir ein paar Anhaltspunkte geben, warum dieses Thema so wichtig ist für uns und warum es auch für mich ein Herzensthema ist. Ja, wenn wir von Menschen ausgehen, die ihre Ungewöhnlichkeit im Alltag immer mal wieder spüren, entweder als so ein dauerndes Nagen, vielleicht aber auch nur so von Zeit zu Zeit, also an punktuellen herausragenden Ereignissen, dann ist diese Ungewöhnlichkeit etwas, womit sie aus der Gruppe der Gleichaltrigen meistens herausfallen, herausstechen. Und für uns Menschen ist aber das Thema Zugehörigkeit ein total wichtiges. Wir wollen dazugehören. Wir wollen spüren, dass wir sind wie die anderen. Auch wenn manche von uns kompensatorisch so Muster entwickeln, dass sie halt gerade nicht dazugehören wollen, da ist das Prinzip einfach, ich bin dagegen oder ich bin anders, als ein Prinzip, sich selber zu spüren. Ja, und es ist auch sicherlich nicht egal, zu welcher Gruppe man gehören will. Das ist logisch, ja, aber Verbindung und der Schutz einer Gruppe, das zu suchen und haben zu wollen, das ist ganz tief in unserer Natur, eingebettet. Ich denke, wir werden in den nächsten Jahrzehnten, vielen Jahrzehnten herausarbeiten müssen, wie viel davon eigentlich Konditionierung ist und wie viel davon wirklich unsere echte Natur ist. Weil auch in diesem Bereich passieren Verzerrungen, das ist schon klar. Aber die Verbindung, die entstehen kann auf der Basis echter Präsenz, also wenn ich mich verbinden kann mit anderen, so wie ich wirklich bin und nicht aus einer Anpassung an andere heraus, weil ich sonst Angst habe, dass ich herausfalle oder ausgestoßen bin oder dass ich keinen Zugang habe zu Ressourcen oder so. Das wäre eine ganz andere Form von erzwungener Verbindung, die darauf beruht, dass ich mich eben nicht so ausleben kann, wie ich wirklich bin. Wenn ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber ich mache ihn zu Ende. Wenn ich mich auf der Basis meines echten Naturells und meiner echten Empfindungen verbinden kann, hat es eine ganz andere Qualität, als wenn ich dafür immer Teile von mir opfern muss. Und in unserer Gesellschaft kennen wir eigentlich eher Letzteres. Weniger Ersteres und ich denke, wir sehnen uns alle danach, nach diesem mehr echten Gefühl, nach dieser echteren, unverstellten Begegnung. Aber oft eben haben wir auch die Frage, ja, wie bin ich denn überhaupt, was ist denn wirklich echt? Deswegen meine ich, dass die nächsten Jahrzehnte auch dieser Frage gewidmet werden, was gehört wirklich zu uns und was dürfen wir loslassen, weil es einfach übergestülpt ist und überhaupt nicht mehr passend. Ich glaube, wir werden da viele Überraschungen erleben. Aber Fakt ist auch, dass wir dieses Neue, wo wir so hinwollen, gerade erst gemeinsam entwickeln. So, und auf unserer Suche nach Menschen, die automatisch die gleiche Wellenlänge haben wie wir, machen die meisten Menschen, die sich ungewöhnlich fühlen, sehr, sehr viele Kompromisse, sehnen sich aber innen drin immer nach diesem Austausch mit jemandem, der so tickt wie sie, der ja keine Fragen hat oder die Augen nicht rollt, sondern der einfach spürt und versteht. Und auch wenn das in der Idealform nicht so wahnsinnig häufig ist, gibt es doch Momente dieser echten 1:1 Verständnisphasen oder dieser 1:1 Verständnismomente, von denen dann ungewöhnliche Menschen ganz lange zehren und die ihnen ganz, ganz viel bedeuten. Ich kenne aber auch viele Menschen, die sich als ungewöhnlich empfinden, ungewöhnlich aufgrund ihres hohen Intellekts oder ihrer extremen Feinfühligkeit oder aufgrund ihres intensivsten Fühlens, die das Gefühl haben, es gibt überhaupt keine Gleichgesinnten für sie. Ja, je besser wir uns kennen, umso eher ziehen wir Menschen an, die zu uns passen. Aber ein Aspekt ganz besonderer Schönheit ist auch, dass wir oft Gleichgesinnte da haben, wo wir eigentlich am wenigsten damit rechnen, nämlich in unserer ganz direkten Umgebung, in der Familie. Natürlich ist es möglich und in vielen Fällen einfach auch so, dass auch in unserer Familie nicht diese Gaben bewusst sind oder das Familienmitglied, was diese trägt, vielleicht ja gar keinen Kontakt dazu hat oder vielleicht auch nicht haben möchte. Trotzdem kann es sehr gut sein, dass diese Kräfte wirken. Und wenn du dir diesen Blick erlaubst, wer in meiner Familie hat denn eigentlich ein ähnliches Naturell wie ich, wirst du möglicherweise Überraschungen erleben. Der Punkt der Kontaktaufnahme darüber ist natürlich in der Familie von ganz vielen Schichten umgeben und nicht unbedingt einfacher als mit Menschen, die du zum ersten Mal triffst oder nur auf dieser Basis triffst, weil du einfach Gleichgesinnte suchst. In der Familie kommt so viel zusammen. Verantwortlichkeiten, gemeinsame Geschichte, auch sowas wie Karma, Familienkarma, aber auch so eine Familienkultur, die ihr aktiv miteinander entwickelt habt, die manchmal auch diesem ehrlichen Selbstausdruck einfach entgegensteht. Und natürlich bei jedem Einzelnen viele ungelöste Themen. Deswegen ist es nicht unbedingt so leicht zu sagen, Mama, du bist doch eigentlich genau wie ich. Vielleicht will die Mutter das Gespräch so nicht führen oder kann es so nicht führen oder lenkt ganz schnell wieder von sich ab oder wehrt das ab, was dann die Fragerin, den Frager total trifft, weil sie eigentlich ja Verbindung gesucht hat in diesem Moment. Das ist jetzt nur ein Beispiel mit der Mutter, könnte jeder andere sein in der Familie. Also es ist nicht unbedingt leichter, darüber in Kontakt zu gehen. Aber was möglich ist für uns alle, ist, dass wir uns darüber bewusster werden. Bewusster, wo vielleicht Ähnlichkeiten bestehen. Bewusster, wo jede Person auf ihre Art versucht, mit einer gewissen Prägung oder, nicht Prägung ist das falsche Wort, sondern mit einem Geschenk, was sie mitgebracht hat, was unterschiedlich sein kann, aber doch von ähnlicher Art, damit umzugehen und damit einen Platz zu finden. Und je klarer sich jeder Einzelne im Familiensystem darüber wird, umso leichter kann das Ausleben der Gaben werden, weil vielleicht immer mal die eine Person ein Stück vorangeht, dann mal die andere Person und doch jeder auf ihrem ganz eigenen Weg bleibt und dadurch aber doch auch die anderen immer wieder ein Stück mehr auch ermächtigt indirekt. Also wenn ich mehr zu mir stehe, ist meine Ausstrahlung ja auch so, dass sie anderen auch ermöglicht, mehr zu sich zu stehen. Und das gilt in Familien genauso wie in anderen Gruppen. Voraussetzung ist natürlich, dass man erstmal für sich vollständig die Verantwortung übernimmt, soweit man das kann. Denn, und das kommt ja in der Familie wirklich so wesentlich hinzu, in der Familie gibt es ja unterschiedliche Rollen. Und es gibt die Kindergeneration, die einfach auch lange Zeit auf Schutz und Unterstützung und Hilfe beim Wachsen angewiesen ist. Hilfe beim Wachsen heißt aber oft auch einfach, dieses Wachstum nicht zu stören, nicht aktiv zu behindern. Und das ist in unserer Zeit, es ist eine wunderschöne Sache, glaube ich. Aber es ist auch eine echt herausfordernde Sache, weil wir diesen großen Unterschied zwischen den Generationen jetzt sehr vor Augen geführt bekommen. Vielleicht hast du meine Podcast-Episode Nummer 4 schon gehört. Wenn nicht, empfehle ich dir sehr, sie nochmal anzuhören. Da geht es um die Generation Bridge und die Generation Seed. Als eine Möglichkeit, die unterschiedlichen Aufgaben unserer aktuellen Generationen besser zu verstehen, also genauer zu betrachten. Und die Generation Bridge ist die Generation der Älteren, in der Regel der an Jahren Älteren, die eher die Funktion hat, zwischen verschiedenen Welten zu vermitteln, sodass die Jüngeren über diese Brücke leichter spazieren können in eine neue Ebene, in die Welt der Zukunft praktisch hinein. Die Brückengeneration wird aber immer mindestens einen Pfeiler noch im Alten auch spüren, weil das die Zeit ist, aus der sie selbst erwachsen ist. Man kann das ein bisschen nach Lebensaltern aufteilen, das stimmt aber nicht immer hundertprozentig. Es gibt auch ältere Menschen, die für sich ganz klar spüren, dass sie eigentlich mit einer ganz neuen Energie gekommen sind. Aber in der Regel sind die Menschen Generation Bridge eher so mein Alter, jetzt aktuell vielleicht zwischen, grob gerechnet, Anfang 40 und darüber hinaus, also plus. Und die Generation Seed ist die, die mit einer ganz neuen Energie hierher kommt, mit neuen Informationen und die vieles, was es hier schon gibt, was wir Bridger schon entwickelt haben, die das gar nicht wirklich verstehen, die den Sinn oder den Nutzen davon überhaupt nicht nachvollziehen können. Wir aber, auch wenn wir mit manchem überkreuzt uns fühlen oder vieles verändern wollen, wissen auch um das, was es uns auch schon Positives gegeben hat. Bestimmte gesellschaftliche Strukturen oder sowas, was durch die Erziehung vermittelt wurde, Verhaltensmuster oder bestimmte gesellschaftliche Abläufe, die wir einfach noch aufrechterhalten oder Kulturelemente, die die Jüngeren ganz komisch und überformt finden, wo wir sagen, aber nein, das ist doch schön, weil wir damit einfach schon positive Erfahrungen gemacht haben. Oder auch die ordnende Funktion dessen kennen und schätzen. Die Generation Seed hat mit vielem gar kein Gefühl der Resonanz, sehnt sich aber nach einer totalen Harmonie und Einheit, die sich hier nirgendwo findet. Auch wenn das jetzt natürlich vereinfacht ist, jeder Mensch muss für sich betrachtet und gefragt werden, aber von der Tendenz her sehe ich schon ganz deutlich diese Richtungen, die sich abzeichnen in den Generationen. Und ich denke, die Zukunft können wir nur schaffen, wenn wir zusammenarbeiten. Deswegen ist es für mich ein wirkliches Herzensanliegen, beiden Seiten mehr verständlich zu machen, wie die andere Seite tickt. Denn gerade in der Familie sind die Beziehungen so nah und so eng, dass man beieinander so leicht so starke Gefühle auslösen kann, dass man manchmal die Muster nicht so gut erkennen kann. Als außenstehender Mensch ist es manchmal leichter. Und ich selber habe keine Kinder, also ich bin für niemanden biologisch in diesem Leben in der Mutterrolle. Ich habe natürlich viele geistige Kinder, also viele, viele Schöpfungen, für die ich sorge. Natürlich ist das was komplett anderes, aber das Prinzip Mutterschaft lebe ich natürlich da auch. Und natürlich habe ich für viele Menschen eine Zeit lang auch sehr viel begleitende Verantwortung übernommen und habe es auch aktuell an manchen Stellen, viel weniger als früher, aber ich habe schon, wo ich für eine Entwicklung eine Verantwortung übernehme und Menschen, jungen Menschen besonders, einfach auch helfe, in die Selbstverantwortung zu kommen. Deswegen ist es mir nah, das Thema, aber gleichzeitig bin ich doch auf eine, ich glaube, ganz gute Art sehr außenstehend. Denn ich gucke auf Familien drauf und fühle mich ein, aber ich bin nicht komplett involviert. Klar habe ich meine eigene Familie, aber eben Ursprungsfamilie mit Geschwistern und Nichten und Neffen. Und natürlich viel Erfahrung auch mit meinen eigenen Eltern, mit der Großelterngeneration. Aber eben keine Kinder, für die ich in diesem Leben sorge auf die biologische Weise. Also das Thema ist mir nah, aber ich bin noch ein bisschen außenstehend. Und ich glaube, die Kombi ist ganz gut. Ja, in dieser ersten Folge möchte ich mich darauf fokussieren, was können die Eltern tun, wenn sie ihre jüngeren, wahrscheinlich Generation Seed Kinder erleben und so voll an ihre Grenzen kommen, im Verständnis, aber auch in der Begleitung ihrer Kinder. Denn die Eltern haben ja nicht nur die Aufgabe, das Kind gut zu verstehen, sie haben ja auch die Aufgabe, dem Kind zu zeigen, wie es in der Gesellschaft seinen Platz findet. Und da diese Gesellschaft an vielen Stellen sich wandelt, um das mal positiv, sehr, sehr positiv zu sagen, an anderen Stellen natürlich brechen Dinge zusammen und eigentlich weiß kaum mehr jemand, wie es richtig weitergeht oder weitergehen kann. Also es ist auch eine starke Erneuerungsbewegung, wo eben auch gänzlich neue Konzepte im Grunde genommen geboren werden müssen oder Eingang finden müssen in bestehende Strukturen. Das macht es für die Eltern ja nicht leichter. Die ringen selbst mit dieser gesellschaftlichen Veränderung, an der einen oder anderen Stelle mehr, an der anderen vielleicht weniger. Und sie sollen ihrem Kind was zeigen, wo sie gar nicht mehr wissen, wie es funktioniert. Und sie können auch eigentlich keinen fragen. Deswegen sage ich, wir bringen das Neue eigentlich gerade gemeinsam in die Welt. Und die Eltern haben keine leichte Aufgabe, die ich sehr, sehr respektiere. Ja, dennoch gibt es vieles, was wir tun können, wenn wir speziell jetzt als mit dem Eltern-, Großeltern-, Patentantenblick auf die junge Generation schauen. Und ich habe mich hingesetzt und einfach überlegt, was ich in den letzten Jahren als hilfreich empfunden habe in der Begegnung mit Jüngeren, mit Menschen aus der Generation Seed. Und auch, was Eltern, die ich beraten habe, als hilfreich empfunden haben. Und ja, eine kleine Auswahl, wie so ein Basic Set, davon möchte ich einfach gern vorstellen. Bitte spür mit, denk rein, denk dich rein, gib mir Feedback, egal ob du jetzt Elterngeneration bist oder Kindgeneration, weil das ist halt so voll wichtig, dass die Kinder eben auch sagen können, ja, aber das wünsche ich mir auch noch oder nee, das siehst du falsch, anders wäre das besser. Also lasst uns in den Austausch kommen, ich fände es super. Und ich kann wahrscheinlich nicht jedes E-Mail beantworten, aber ich lese jedes E-Mail und jedes E-Mail ist mir kostbar. Ja, das möchte ich einfach schon vorweg schicken. Also schreib mir und bitte sei nicht traurig, wenn ich es nicht schaffe, direkt dir zu antworten. Aber es kommt an, das ganz, ganz sicher. So, also was kann helfen in der Begegnung? Der erste Punkt, der mir der wichtigste ist. Akzeptiere die grundlegende Andersartigkeit deines Kindes. Es ist zwar, wie man klassisch sagt und wie manche meiner Freundinnen auch sagen, ey, das ist mein eigen Fleisch und Blut. Ja, ist richtig. Und das ist auch, ist wirklich wunderschön und ein absolutes Wunder, dass du dieses Wesen hervorgebracht hast, einstmals. Aber es kann trotzdem sein, dass es ein ganz, ganz anderes Innenleben hat, als du dir vorstellen kannst. Meine Erfahrung mit der Energie dieser jungen Menschen ist, dass ich nur entfernt Berührungspunkte mit mir selber finde. Entfernt. Eigentlich geht es mir am leichtesten, mich mit dieser Generation auszutauschen, wenn ich zutiefst akzeptiere, dass ich es eigentlich nicht nachvollziehen kann, was die fühlen. In vielen Fällen ist die Feinfühligkeit viel, viel höher, als selbst ich mir das vorstellen kann, obwohl ich reichlich mit Feinfühligkeit gesegnet bin. Dennoch hat das oft ein Level bei den jungen Leuten, das mein Vorstellungsvermögen übersteigt. Außerdem sind die Annahmen und auch vielleicht die galaktische Geschichte, wir haben schon mal ansatzweise drüber gesprochen, so anders, dass ich nicht davon ausgehen kann, dass sie mit meiner übereinstimmt oder Berührungspunkte hat. Wo wir leichter uns verbinden können, ist auf der Ebene von Werten. Heißt nicht, dass wir die gleichen haben müssen, aber das ist leichter möglich, da Konsens zu finden, als im direkten Erleben. Es ist einfach eine ganz andere Generation mit ganz anderen Aufgaben und komplett anderen Voraussetzungen. Also Tipp 1, akzeptiere vollständig, so radikal wie möglich, die Andersartigkeit deines Kindes und beginnt eher, euch über die unterschiedlichen Erlebnisweisen auszutauschen, als dass die Eltern, was sie natürlich erstmal annehmen, ganz viele Eltern, die auch ihr Kind beschützen wollen und denken, nein, ich weiß doch, wie es ist und ich war doch auch mal Kind, dass sie so ganz natürlich das eigene Erleben dem Kind ein Stück überstülpen, in der Annahme, das Kind fühlt sich auch so, es weiß es nur noch nicht, frag mal dein Kind und es wird dir sagen, nein, für mich ist es ganz anders. Und diese Andersartigkeit muss nicht ein Element sein, was euch trennt. Erstmal ist es einfach nur wahr. Und wenn man sich darüber verständigt und austauscht, wie man anders ist, kriegt man ja darüber eine Verbindung. Und zwar eine viel tiefere, als wenn man einfach nur von beiden Seiten versucht, okay, wir werden jetzt so ähnlich, wie wir können. Das ist keine echte Begegnung, das ist kein Kontakt. deswegen Andersartigkeit als Basis nehmen und von da aus weiter nach Berührungen, Verständnismöglichkeiten und Ebenen suchen, die beiden etwas geben und beiden auch etwas zeigen über die jeweils andere Person oder die andere Generation. Punkt 2. Ich habe den eben gerade schon ein bisschen angesprochen. Versuche nicht, deinem Kind deine Wahrheit überzustülpen. Wenn du dein Kind in seiner Andersartigkeit wahrnimmst und versuchst, es einzuordnen, vielleicht findest du, dass dein Kind hochbegabt ist. Oder du findest alle Aspekte von Hochsensibilität treffen auf dein Kind zu. Oder du siehst dein Kind als traumatisiert an. Oder du siehst dein Kind als egoistisch an. Also egal, welches Konzept du verwenden willst, vielleicht hast du auch sowas wie, dass du sagst, mein Kind ist ein Kristallkind oder ein Regenbogenkind. Also vielleicht ein Konzept von einer ganz anderen Art, jetzt auch nicht pathologisierend oder so. Egal, welches Raster oder Muster du benutzt, um dein Kind besser zu verstehen, sei dir bewusst, dass du das für dich tust. Du möchtest darüber dein Kind einordnen, weil dir das mehr Erklärungswert bietet, weil dir das auch was gibt. Dein Kind muss dem aber gar nicht zustimmen. Also behalte auch wirklich deine Zuschreibungen, selbst wenn sie absolut wohlmeinend sind. Und davon gehe ich aus, dass du deinem Kind eigentlich was Gutes vor Augen führen möchtest. Behalte die Verantwortung dafür, dass das deine Wahrnehmung ist. Du möchtest es so sehen. Ihr könnt darüber sprechen, aber dein Kind kann dir vielleicht noch Hinweise geben oder Schlüssel präsentieren, die ganz anders sind als deine Wahrnehmung. Und fürs Kind auf jeden Fall gilt das, was es selber spüren kann. Das wird jetzt gerade nicht einfacher mit der Elternrolle, ich merke schon. Genau, deswegen Punkt 3. Bleibe trotzdem voll in deiner verantwortlichen Elternrolle. Auch wenn du weißt, dein Kind erlebt es anders, bleib in deiner Verantwortlichkeit. Und versuche das so sehr auf Augenhöhe mit dem Kind zu gestalten, wie es möglich ist, aber gib die Verantwortung für Entscheidungen nicht an dein Kind ab, wenn es mit diesen Entscheidungen noch komplett überfordert ist. Also erlaub deinem Kind, wirklich Kind zu sein. Und zwar altersgemäß Kind zu sein. Ich bin zwar eine große Freundin von Austausch und von ehrlicher Begegnung und auch von Transparenz in einer gewissen Form, aber ich bin auch eine große Freundin von selektiver Authentizität. Das heißt, sei authentisch, aber wähle aus, was davon wirklich für den anderen bestimmt ist. Und je nach Entwicklungsstand deines Kindes und auch je nach Entscheidung, die ansteht, ist es wirklich deine Aufgabe, das nicht eins zu eins alles dem Kind mitzuteilen und es damit auch zu überfordern, sondern wirklich auszuwählen, okay, an der Stelle muss ich teilen und auch ehrlich sein, wirklich auch mein Herz aufmachen. Und an der anderen Stelle ist es einfach Elternsache, das selbst zu verarbeiten. Und mein Kind soll in seiner Welt sein dürfen, in seiner Welt. Du kannst auch dein Kind immer fragen. Du kannst es wirklich fragen, bis wohin möchtest du es hören? Und gib mir ein Stoppzeichen, wenn es dir reicht. Wenn es dir reicht an der Tiefe von Info. Denn das Kind braucht, gerade wenn es sehr feinfühlig ist, die Gewissheit, dass du selbst die Verantwortung für dich übernehmen und auch tragen kannst. Denn sonst kannst du ja gar nicht wirklich loslassen, weil wenn du für dich selbst nicht gut sorgen kannst, auf den Punkt kommen wir gleich auch nochmal, wenn du für dich selbst nicht eine Stärke hast, kannst du das Kind auch nicht halten. Und das Kind wird dann eine Tendenz haben, sich nicht ganz frei zu fühlen oder nicht ganz loszulassen und einfach nicht ganz in seiner Welt ruhen zu können. Das ist aber die wesentlichste Aufgabe, dass wir den Kindern Entwicklungsräume bieten, wo sie zu sich kommen können. Auch wenn das was ist, was wir noch gar nicht kennen in der Form. Dieses Selbst, was für die Kinder konstituierend ist, also ihre Natur, kann so anders sein, dass wir selbst wirklich überrascht sind und dass es uns ein Teil immer fremd bleiben wird. Aber unsere Aufgabe ist, dass das Kind zu seiner Natur finden kann, nicht zu meiner oder nicht zu der von seiner Mutter oder Schwester, dass das Kind wirklich ganz es selbst sein kann. Und das geht eben nur, wenn wir auch unsererseits für uns komplett Verantwortung übernehmen und versuchen, unsere Rolle dem Kind gegenüber so gut wahrzunehmen, wie das eben geht. Bei diesem ganzen Elternthema möchte ich wirklich sagen, es geht nicht um Perfektion und es geht nicht um Idealität oder ideales Elternsein im Sinn von, dass du nichts falsch machen darfst. Ich glaube, dass wir als Elterngeneration so viel falsch machen, das ist, ja, es ist einfach, es wird mitgeliefert, weil wir ja aus uns heraus und aus einer Geschichte, aus einem Moment heraus in dieser Geschichte jetzt handeln. Und es gibt da keine ideale Lösung im Sinn von, dass wir das alles richtig machen, dann geht es dem Kind immer gut. Ich glaube, wenn wir den Punkt wirklich zutiefst akzeptieren, machen wir es für die Kinder leichter. Denn dann kämpfen wir nicht immer dagegen an, dass wir uns so unvollkommen fühlen. Und das ist der vierte Punkt. Akzeptiere radikal deine eigene Welt, in der du dich befindest. Deine Welt der Kämpfe, deine Welt der Widersprüche, deine Welt der offenen Fragen, deine Welt, wo Verletztheit eine Rolle spielt, wo Ungewissheit eine Rolle spielt, wo Unsicherheit und aktuelle Verletzlichkeit eine große Rolle spielt. Wenn du wirklich in deinem Herzen zentriert bist, geht es dir nicht immer nur gut. Wahrscheinlich, ja. Ich wünsche uns natürlich allen was anderes, aber es ist auch eine Realität, dass wir hin und her gehen zwischen verschiedenen Zuständen. Gerade auch je mehr wir uns auf die Herzebene einlassen, schwanken die Gefühle oft. Und die schwanken vielleicht auch noch stärker, als wir das von uns kennen. Wenn wir das akzeptieren können, ohne uns dafür falsch zu machen oder das Gefühl zu haben, wir sollten anders werden, das muss anders sein, erst dann können wir gute Eltern sein. Wenn wir uns davon frei machen und sagen, okay, ich gebe mein Bestes in diesem Moment und übernehme Verantwortung dafür, wie ich bin, entlasten wir nicht nur uns selbst, indem wir unser Über-Ich ein bisschen rausschieben und das mal vielleicht auch in Rente schicken, gerne auch in Frührente, sondern wir entlasten auch die Jüngeren. Denn jeder, der mit uns zu tun hat, wird automatisch einen Teil von diesen Kämpfen, die wir nicht selber spüren wollen, abkriegen. Und bei den Kindern ist es eher so, bei den jetzt neueren, wirklich extrem feinfühligen Kindern, ist es noch mehr der Fall als ohnehin bei Kindern, dass sie die Verantwortung übernehmen wollen für das, was ungesagt ist oder belastend ist für die Eltern, für das, was so im Raum schwebt. Auch wenn sie es gar nicht können, weil es ja das Thema ist von jemand anderem oder vielleicht ein Familienthema, was dringend mal gelöst werden müsste. Dennoch ist dieser instinktive Versuch oft da, das tragen zu wollen, anderen abnehmen zu wollen. Die Kinder müssen lernen, dass das nicht geht. Aber wir können auch dazu beitragen, dass sie es leichter lernen können, indem wir für das, was uns ausmacht, die Verantwortung übernehmen. Genau, und das ist Punkt 4. Und Punkt 5 hat eng damit zu tun, übernimm Verantwortung für deine eigenen Verarbeitungsprozesse. Das klingt jetzt sehr psychologisch, vielleicht ein bisschen technisch, aber ich meine es ganz praktisch. Unsere Generation hat wirklich auch viele traumatische Phasen durchlebt und möglicherweise auch im Moment wieder, je nachdem, wo man lebt oder was gerade auch ausgelöst wird durch äußere Umstände, haben wir viel mit eigenen Traumata wieder zu tun. Ich bin keine Freundin davon, psychologische Begriffe inflationär zu benutzen und auf Alltagserfahrungen zu übertragen. Ich meine jetzt wirklich traumatische Erfahrungen, also Dinge, die so groß waren, dass wir sie nicht verarbeiten und integrieren konnten, die vielleicht auch kollektiv ein Trauma sind, sodass sie einfach ja zu groß waren, um sie bisher zu integrieren. Diese Erfahrungen werden im Moment ganz stark wieder ausgelöst und angetickt. Die Neigung ist manchmal in der Familie, gerade wenn man spürt, oh, mein Kind ist so feinfühlig und es ist eigentlich so auch reif vor seiner Zeit, also vor seinem, es ist seinem Alter weit voraus, das ist ja gerade bei hochbegabten Kindern so oder bei Kindern, die einfach ganz hohe Werte haben, hat man das Gefühl, ja, nein, das versteht das sowieso, das kann ich ihm schon mitteilen, wie ich mich da fühle. Und dann entsteht so die Tendenz, wirklich das eigene Gefühlsleben dem Kind so mitzuteilen. Manchmal auch in dem nicht ganz bewussten Wunsch, dass das Kind uns dann weisen Rat gibt, weil es ja aus einer anderen Zeit kommt oder so. Versuch, deine Verarbeitungsprozesse selber zu managen. gebe alles, damit du da für dich in deiner Verantwortung bist. Das bedeutet wiederum auch nicht, das Kind anzulügen und zu sagen, nein, Mama geht super, wenn das überhaupt nicht der Fall ist. Aber man kann das wirklich auch wieder selektiv, authentisch, wirklich gut sagen, nein, mir geht's heute nicht so gut, aber es hat nichts mit dir zu tun und ich kümmere mich darum. Ich spreche, keine Ahnung, mit meiner Freundin oder mit meiner Therapeutin oder ich habe mit Papa drüber gesprochen. Alles Mögliche kann ein gutes Signal sein an das Kind. Ich trage die Verantwortung für mich, aber ja, dein Gefühl ist richtig, mir geht's nicht besonders. Und diese Grenze plus der Validierung des Erlebens des Kindes ist ganz oft für ein Kind ja alles, was es braucht, damit es einfach wieder loslassen kann. Einerseits merkt es, ja, stimmt, ich habe es richtig gefühlt, auch wenn mir das nicht in Worten bisher mitgeteilt wurde, aber ich habe es gleich gespürt heute Nachmittag, als ich nach Hause kam, irgendwas stimmt nicht. Also meine Wahrnehmung ist richtig, aber ich muss mich nicht drum kümmern, es hat nichts mit mir zu tun. Und Kinder kommen ja ganz leicht in die Annahme, Mama geht's nicht gut, weil ich was gemacht habe oder nicht gemacht habe. Und wenn man das Kind davon entlasten kann, das ist unglaublich viel wert. Und ja, hilft dir auch als Elternteil oder Erwachsenen- oder Großelternteil in der Verantwortung für dieses Kind, noch mehr in deine Kraft zu kommen. Denn es fühlt sich gut an, für sich die Verantwortung zu übernehmen. Ja, der letzte Punkt. Wenn du in dir andersrum. Wenn du bei deinem Kind Besonderheiten wahrnimmst, die du förderungswürdig findest und das Kind sich aber weigert, das Kind sich weigert zum Beispiel einem besonderen Talent nachzugehen oder sich selbst als hochbegabt zu bezeichnen oder die Schule zu wechseln oder die Klasse zu überspringen. Wenn du merkst, du siehst das ganz klar in deinem Kind, eine besondere Art und Note und das Kind ist im Widerstand, dann tu deinem Kind den großen Gefallen und suche diese nämliche Eigenschaft in dir selbst. Schau, ob du sie in dir trägst. Vielleicht ein bisschen anders verpackt, vielleicht ein bisschen anders mit Akzent oder vielleicht in einem anderen Bereich, aber suche diese Eigenschaft in dir und befreie deinen Zugang dazu. Finde selbst damit dein Alignment und deinen Ausdruck. Ganz konkret, wenn du glaubst, dein Kind ist hochbegabt, schau auch bei dir. Gibt es bei mir hochbegabte Elemente? Und schau gründlich. Weil was ich sehr, sehr oft höre, gerade bei Müttern, ist, dass sie ganz vorschnell diese Hypothese ablehnen, ja, und wirklich sagen, ja, ein bisschen, aber doch ja nicht so. Ja, und da kann man schon spüren, das ist eine eigene Abwehr, die da wirksam wird, also im psychischen Sinne. Und da gäbe es ganz viel anzuschauen, ganz viel zu holen. Tu deinem Kind den Gefallen. Und tu es wirklich für dein Kind, wenn du es nicht für dich selber tun magst, im ersten Schritt. Und schau genau hin. Schau tief hinein. Wenn du da wirklich nichts finden solltest, können wir nochmal weiterreden. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Gerade das, was wir in anderen als bewundernswert wahrnehmen, irgendeine Variante davon tragen wir auch in uns. Sonst könnten wir es gar nicht so sehen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Leute bewundern können, die ganz anders sind als wir. Aber wenn wir uns dabei erwischen, dass wir beim anderen insistieren, dass er dieses Talent freilegen muss und selbst bei uns nicht hinschauen wollen, dann, Achtung, ganz toller diagnostischer Hinweis, schau tiefer. Ja, genau. Also, damit wir unsere Gleichartigkeit mit anderen besser feststellen können, müssen wir uns zunächst mal einlassen auf das, was in uns ist. Und dann kommen sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede viel besser zum Tragen. Oh mein Gott, ich habe mich sehr warm gesprochen jetzt. Ich hoffe, dass es gut verständlich war und auch viele Anregungen für dich mit sich bringt, egal zu welcher Generation du jetzt gehörst. Es gäbe noch so viel dazu zu sagen, aber das sind die Basiselemente, die mir sehr wichtig sind. Ja, und wie kann ich dir helfen, wenn du auf diesem Weg gerade bist? Als Elternteil oder auch als Kind? Ich möchte in diesem Dezember wirklich, ja, ich möchte ein ganz besonderes Angebot machen, weil es mir einfach so ein Herzensanliegen ist und auch, weil ich gespannt bin, wer und wie viele Menschen sich darauf einlassen aus meinem Umfeld. Ja, ich möchte euch das Angebot machen, dass ein Elternteil im Transformationsprogramm teilnehmen kann, plus bis zu zwei Kinder mitnehmen kann ins Transformationsprogramm. Und die Kinder zahlen beide jeweils die Hälfte vom vollen Preis, bekommen aber mehr Angebote. Warum? Ja, warum dieses Konzept? Einerseits, um zu würdigen, wenn Hochbegabung und Hochsensibilität in eurer Familie eine Rolle spielen, dann gibt es Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch Unterschiede. Und das Wichtigste ist, dass einerseits ihr eine Möglichkeit habt, an diesem Thema zu arbeiten, als Thema, andererseits aber jeder und jede auf seine eigene Art an dem Thema arbeiten kann und dass sich diese Räume nicht vermischen. Also praktisch symbolisch für das, was ich empfohlen habe, auch für Kommunikation, dass ihr beide ins Thema eintauchen könnt, aber jeder separat unterstützt wird. Das heißt, jede Person wird in sich erstmal gesehen und gestärkt in diesem Prozess und auch von mir und hat dann aus einer eigenen Stärke heraus die Möglichkeit, sich auch auszutauschen über den Prozess, wenn sie es möchte. Das würde so aussehen, dass die Kinder oder Jugendlichen, ich sage jetzt die Kinder im Sinn von Kindergeneration, also ab 16 kann ich das anbieten, 16 bis 28 Jahre etwa, dass diese Kindergeneration eine eigene Gruppe bekommt, wo sie mit mir arbeitet, zusätzlich zu dem Angebot an sich und auch 3 Einzeltermine pro Kind, die ich mit dem Kind wirklich nur arbeite an seinen Anliegen. Das würde ich mit den Eltern natürlich nicht teilen. Das sind halt Infos, die wirklich nur zwischen mir und dem Kind dann fließen. Aber die Kinder haben ihren eigenen Raum und auch Gleichgesinnte, mit denen sie sich austauschen können und wo sie stärkende Connections knüpfen können. Passiert alles online, es sei denn, es melden sich sehr viele Menschen hier aus der Region an, dann kann ich auch diese Treffen live anbieten. Aber in der Regel, weil meine Zielgruppe schon sehr weit zerstreut ist verstreut im deutschsprachigen Raum, ist es also zum allergrößten Teil online. Aber wer weiß, wir werden sehen. Die Eltern gehen auch durchs Transformationsprogramm und können sich auf Wunsch Zusatztermine in Gruppen für die Elterngeneration, aber auch Einzeltermine bei mir zubuchen, auf Wunsch. Das ist sozusagen das optionale Angebot. Aber die Kinder kriegen es mitgeliefert. Ja, wenn du das Gefühl hast, oh Gott, das würde mir so gut tun, dann schreib mir einfach. Schreib mir das Angebot. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, ab wann wir jetzt gesagt haben, dass es startet, aber ich weiß, wann es endet. Am 24. Dezember ist Stichtag. Ja, ich will nicht bis nachts in die E-Mails gucken, also bis spätestens 15 Uhr muss deine Anmeldung vorliegen. Aber bis dahin kannst du deinen Kindern und dir selbst dieses Geschenk machen. Wenn beide Eltern teilnehmen wollen, finden wir dafür auch eine Lösung. Schreib mir einfach. Ich möchte euch unterstützen. Und ich möchte selber auch die Erfahrung machen, wie weit ihr jetzt gehen wollt. Also wie weit das Interesse an Wachstum schon gediehen ist. Und ich bin gerne da. Ich weiß nicht alles. Ich bin selbst im Wachstum und im Prozess. Aber ich habe auch sehr viel Erfahrung mit Prozessen und mit Unterschiedlichkeit von Menschen. Und ich gebe alles das, was ich geben kann, von Herzen gerne in den Prozess hinein, wenn ihr das nehmen möchtet und an euch arbeiten wollt. Ja, ich freue mich auf die Zeit und ich freue mich auch jetzt schon auf den nächsten Podcast. Der kommt, wenn alles klappt, schon eine Woche später, weil ich dieses Thema so wichtig finde und so dicht, dass ich wirklich nächste Woche das Thema umgekehrt beleuchten möchte, nämlich was ist für die Kinder wichtig über die Eltern zu wissen und wie können sie die Eltern auch erreichen oder begrenzen, je nachdem. In dem Sinne, von Herzen alles Liebe und auf bald, deine Mantra-Devi.